My name is Norbert Wollheim, born on April 26, 1913 in Berlin, Germany.
Norbert Wollheim. Wer ist das? Ein junger Mann mit Fliege und Knickerbockeranzug auf einer Fototafel im parkähnlichen Eingangsbereich der Frankfurter Goethe-Universität? Der 30-Jährige in Auschwitz, dessen Frau und dreijähriger Sohn dort umgebracht werden, während er selbst vom Juni 1943 bis Januar 1945 im KZ Buna-Monowitz Zwangsarbeit verrichtet? In einem vom IG Farben-Konzern eingerichteten Lager. Derjenige, der 1951 beim Landgericht Frankfurt eine Musterklage gegen die IG Farben einreicht und Recht bekommt? Und damit die Zwangsarbeiterentschädigung einleitet, die schließlich erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts in vollem Umfang Gestalt annimmt? Oder ist Norbert Wollheim jener unauffällige Einwohner New Yorks, der eines Tages einem Schriftsteller seine Überlebensgeschichte erzählt, die 1963 unter dem Titel Tattoo Number 107907 veröffentlicht wird? Der als Sohn assimilierter Frankfurter Juden geborene Norbert Wollheim ist dies alles. Und der Namensgeber eines Memorials auf dem Gelände des IG Farbenhauses, heute der Westend Campus der Frankfurter Goethe-Universität. Das Memorial erinnert nicht nur an ihn, sondern an alle Überlebenden und Toten des Konzentrationslagers Buna-Monowitz. Es ist ein besonderes Memorial. Nicht nur, weil es durch ein breites Bündnis von Beteiligten entstanden ist. Eingeweiht wurde es am 2. November 2008 in Anwesenheit zahlreicher Überlebender. Ein Frankfurter Künstler hat es entworfen, Heiner Blum, Professor an der Hochschule für Gestaltung Offenbach. Das Wollheim Memorial ist alles andere als monumental. Im Gegenteil. Es drängt sich dem Besucher nicht auf, sondern muss regelrecht entdeckt werden. Es besteht unter anderem aus 16 Fototafeln auf dem Unicampus, aus einem kleinen Pförtnerhäuschen mit der Zahl 107984 auf der Front, aus 24 Videointerviews mit Überlebenden in seinem Innern. Einer davon ist Zygmunt Kalinski, 1927 in Krakau geboren. In Buna-Monowitz, auch Auschwitz III genannt, traf er auf drei ältere Mithäftlinge, die ihm überleben halfen, soweit sie konnten, bis sie wegen verratener Fluchtpläne öffentlich gehängt wurden.
Als ich noch in der Quarantäne war, gab mir meine Freundin, der Janek, etwas, was mich sehr glücklich macht. Das war eine Zahnbürste. Und Sie wissen gar nicht, wie wichtig ist, eine Zahnbürste zu haben. Kaum ein Häftling hatte eine Zahnbürste. Das war etwas, was mich glücklich machte, weil da fühlte ich mich wie ein Mensch.
Eine, die solche Interviews mit Überlebenden geführt hat, ist die Medienwissenschaftlerin Stefanie Plappert. Sie gehörte zur studentischen Initiativgruppe, die sich für ein Wollheim-Memorial engagierte, nachdem der ursprüngliche Plan, den Platz vor der heutigen Universität Norbert-Wollheim-Platz zu nennen, am Veto der Stadtverordneten und der Universität gescheitert war. Stefanie Plappert schwebte ein Memorial vor, das als irritierendes Moment auf dem Unigelände zur Beschäftigung mit Geschichte einladen sollte.
Es war einer der Ansätze des Memorials von Anfang an, also ein bisschen pathetisch formuliert, aber die Stimmen der Opfer am Ort der Täter hörbar zu machen. Was wir gerne zeigen möchten, und es ging und es geht auch bei dem ganzen Memorial extrem darum, erlebte Geschichte und Ereignisgeschichte zu verknüpfen. Also eigene Erinnerung nicht einer offiziellen Geschichtsschreibung unterzuordnen, sondern zu zeigen, wie sich große Geschichte auf Schicksale und Leben auswirken.
Stefanie Plappert hat ein Drittel aller Interviews mit Überlebenden selbst geführt. Nicht nur in Deutschland und Polen. Sie reiste dazu um die ganze Welt. Und was sie dabei hörte und erlebte, hat sie erschüttert. Zum Beispiel die Geschichte eines Überlebenden, der aus Fürth stammte und als Jugendlicher zusammen mit seinem taubstummen Bruder nach Buna-Monowitz kam. Lange hatte er seinen Bruder, der ja die Befehle nicht hören konnte, zu schützen verstanden, bis er eines Tages von der Arbeit zurückkam und seinen Bruder nicht mehr fand. An diesem Tag waren alle Taubstummen vergast worden.
Es gab's sehr oft, dass man vollkommen fassungslos, vor dem steht, also sich vorzustellen, dass es passiert ist und wie es ausgesehen haben mag.
Geschichten wie diesen kann man in einem kleinen Pavillon zuhören, der als Pförtnerhaus einst zum IG Farbenhaus gehörte. Er wurde ebenfalls vom Architekten der Gesamtanlage Hans Pölzig entworfen. Dort im Innern gibt es zwei Videomonitore. Auf dem einen lassen sich die Interviews abrufen. Der andere öffnet die Website, die sämtliche Informationen rund um IG Farbenhaus, Kriegswirtschaft und das KZ Buna-Monowitz liefert. Ins Auge fällt dieser Pförtner-Pavillon allenfalls dadurch, dass er auf seiner Frontseite in überproportionierten Ziffern eine Zahl trägt. 107984. Es ist die Häftlingsnummer von Norbert Wollheim, die ihm bei seiner Ankunft in Auschwitz in den Arm tätowiert wurde. Vielleicht ist man schon vorher im Parkbereich des IG Farbenhauses auf Fototafeln gestoßen. Mit seltsam heiteren Motiven. Jugendliche beim Skifahren, beim Boxen, zusammen mit Freunden. Das sind Bilder aus den Familienalben jener Überlebender, deren Zeugenaussagen und Erlebnisberichte man gerade gehört hat. Das irritierende Element an diesen auf Aluminium-Manganplatten eingravierten Fotos sind aufgedruckte Ziffernfolgen in Rot. Die Häftlingsnummern aus Auschwitz. Ausgedacht hat sich diese Gestaltung der Künstler Heiner Blum, Professor an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach. Er wollte damit eine neue Bildwelt in die Erinnerungskultur einführen. Eben nicht die weitgehend bekannten Bilder von Häftlingen in gestreiften Anzügen, von Stacheldrahtzäunen oder Leichenbergen.
Und die Idee war eben dann, Bilder zu verwenden von Personen, die in dem IG Farben-Konzentrationslager Buna-Monowitz inhaftiert waren, teilweise ums Leben gekommen sind, Bilder zu verwenden, die diese Leute zeigen in Tagen, bevor ihr Leben praktisch von den Nazis beeinflusst war. Das heißt, wir haben dann aus Familienalben dieser Leute Bilder gefunden. Das sind meistens Kindheitsbilder, Jugendbilder, wo man das Gefühl hat, das konnte im Grunde genommen jeder sein, der in dieser Zeit gelebt hat, beziehungsweise ich habe da auch eine gewisse Universalität gesucht, sodass jeder, der auch vorbeigeht an diesen Bildern, sich zum Beispiel überlegen könnte, das könnte jetzt auch mein eigener Geburtstag sein, ne? Oder die Radtour, die ich irgendwie früher mit meinen Freunden gemacht habe.
Heiner Blum hatte sich seinerzeit mit Überlebenden von Buna-Monowitz getroffen und verstanden, dass sich viele von ihnen über die Holocaust-Gedenkstätte in Berlin, das Stehlenfeld, empörten. Sie hatten das Gefühl von misslungener Proportion, von Respektlosigkeit. Dort habe sich, so meinten sie, ein Architekt selbst ein Denkmal gesetzt. Die Geschichte des Holocaust sei demgegenüber zweitrangig geworden. Heiner Blum beschloss deshalb in Frankfurt auf dem IG Farbengelände etwas Zartes zu machen, wie er sagt.
Das Memorial besteht ja aus mehreren Teilen. Diese Tafeln, von denen ich gesprochen habe, die befinden sich in Baumhainen im IG Farbengelände vor dem großen Gebäude. Und ich hatte so eine Vorstellung eben auch mit den Überlebenden zusammen, dass diese Baumhaine sowas sind wie so stille Kapellen. Ja? Was auch sehr schön ist, dass diese Bäume genauso alt sind wie die ganze Geschichte, über die wir hier reden. Die wurden also im Grunde genommen in den 20er Jahren gepflanzt und haben praktisch das alles eben als stumme Zeugen miterlebt.
Gottfried Kössler ist stellvertretender Direktor im Fritz-Bauer-Institut für den Bereich Pädagogik. Als Vertreter des Fritz-Bauer-Instituts, diesem Forschungsinstitut zur Geschichte des Holocaust mit Sitz im IG Farbenhaus, hat er das Projekt des Wollheim-Memorials von Anfang an begleitet und alle Phasen der zum Teil heftigen Diskussionen miterlebt. Und er findet das Memorial deshalb gelungen, weil der Künstler Heiner Blum dafür gesorgt habe, dass sich alle Beteiligten in dem Projekt wiederfinden konnten. Denn Wissenschaft, Forschung, die Anliegen der Überlebenden und die ästhetische Form stehen hier nicht in Konflikt, sondern sind als Einheit gedacht.
Die Recherche zu dem Memorial ist eigentlich neben der künstlerischen Arbeit der zweite große kreative Anteil. Heiner Blum hat zum Glück in seiner Konzeption des Denkmals von Anfang an diese Recherche als Teil der künstlerischen Arbeit definiert, sodass sie in dem Denkmal insgesamt mitfinanziert werden konnte. Und die bestand einerseits darin, dass weltweit Überlebende aufgesucht wurden, um Interviews zu machen. Das sind die Interviews, die zum Memorial gehören. und andererseits in der Suche nach diesen historischen Fotografien aus den Familienalben der Überlebenden, zum Teil auch aus Privatbeständen von ermordeten Menschen. Und das war eine sehr aufwendige Recherche.
Zum Memorial gehört auch die wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte des IG Farben-Konzerns, seiner Verwicklung in die Kriegsproduktion, seiner Errichtung des Konzentrationslagers Buna-Monowitz. Dort sollten Häftlinge eine riesige Fabrikanlage zur Herstellung von Buna, eines Synthesekautschuks, bauen. Entsprechende Informationen kann man nicht nur auf der Website des Wollheim Memorials finden, sondern auch verteilt über die Stockwerke des IG Farbenhauses. Das Memorial ist aber nicht nur für die Studenten gedacht, nicht nur für Besucher aus dem Stadtteil, sondern eben auch ein Ort für die Überlebenden und deren Angehörige.
Das Memorial selber ist für viele Überlebende inzwischen eine Art Trauerort geworden. Es gibt auch Verwandte von Ermordeten, die hierher kommen und das Memorial besuchen immer mal wieder. Und es gibt Überlebende, die einzeln, unabhängig von diesem Treffen, sich anmelden und kommen dann mit Enkeln oder mit Verwandten, um ihr Bild aufzusuchen. Also diejenigen, die ein Bild haben und das nicht gesehen haben, die kommen und machen dann das Familienfoto da und nehmen das mit. Also es ist von daher ein Erinnerungsort geworden, der auch sehr privat ist.
Ob die Wunden, die durch die NS-Geschichte und das KZ Buna-Monowitz geschlagen worden sind, jemals geheilt werden können? Ob das Grauen der Diskriminierung, Deportation und Zwangsarbeit durch gezahlte Entschädigungen gemildert werden kann, ist zweifelhaft. Norbert Wollheim, der 1951 beim Landgericht Frankfurt am Main Entschädigungsklage eingereicht hatte, bekam nach einem Prozess von 2 Jahren Recht. Ihm wurden 10.000 D-Mark Entschädigung zugesprochen. Nach einer Berufung kam es dann zu einer außergerichtlichen Einigung, in deren Folge die IG Farben insgesamt 30 Millionen D-Mark an ehemalige jüdische Zwangsarbeiter zahlte.
Überlebenden haben es von Anfang an für extrem wichtig gehalten, dass nicht nur ihr Leiden als Thema angesprochen wird, sondern eben auch der Kampf um die Entschädigung, weil da ja das Verhältnis auch gerade zu diesem Konzern oder zu seinem Nachfolgeinstitut drin abgebildet ist und auch zur Bundesrepublik.
Als Stefanie Plappert ihre Interviews mit Überlebenden führte, hatte sie den Eindruck, dass viele von ihnen die Erlebnisse der Nazizeit eher verdrängen wollten. Wie Sigmund Kalinski, der heute noch als Arzt in Frankfurt arbeitet, aber mehr als 25 Jahre lang seine Erfahrungen in Auschwitz verschwieg.
Ich habe es mehrmals gehört, dass Überlebende sagten, wir reden nicht so gerne und auch nicht oft drüber, weil dann haben wir wieder nächtelang Albträume. Das ist nichts, was sie hinter sich gelassen haben. Wie einer auch sagte, wir haben die Lager verlassen, aber sie haben uns nicht verlassen. Oder wie Wollheim eben geschrieben hat in diesem Zitat, das auch auf der Wand im Pavillon steht, wir sind gerettet, aber wir sind nicht befreit. Und das ist was, was wirklich ihr ganzes Leben prägt und natürlich alle Beziehungen, die sie führen.
Stefanie Plappert wird ihre Begegnungen mit den Überlebenden nicht vergessen. Weder das, was sie erzählten, noch die Momente, in denen sie ihre Erzählungen abbrachen, in denen sie nicht mehr weiter konnten, in denen sie von ihren Erinnerungen überwältigt wurden, in denen sie sprachlos dasaßen.
Es ist wahnsinnig aufwühlend und es hinterlässt neben allen Gefühlen von Verantwortung, also ein bisschen ist es so, als bekäme man mit dieser Geschichte auch einen Auftrag mit auf den Weg. Also den Auftrag, nicht zu vergessen und nicht vergessen zu lassen.
Das Frankfurter Wollheim Memorial ist ein lebendiger Erinnerungsort. Von einem Künstler entworfen, von einer heterogenen Gruppe von Beteiligten getragen und von Spenden aus der Frankfurter Bevölkerung mitfinanziert. Dem Schicksal der Musealisierung, das so viele Gedenkstätten einholt, scheint er entgehen zu können. Es ist ein widerständiger und irritierender Ort, öffentlich zugänglich, mit geradezu idyllischen Momenten. Er ermöglicht es jedem Interessierten, sich der Geschichte der Zwangsarbeit, der Vernichtung, des Überlebens, der Traumata und der Entschädigung eigenständig zu nähern und sich darin zu vertiefen. Und vor allen Dingen, das Wollheim Memorial ist nicht nur ein realer Ort auf dem Frankfurter Westend Campus. Es ist über seine ausführliche Website und die dort aufzurufenden Berichte der Überlebenden überall auf der Welt zu erreichen. Der Glücksfall eines Erinnerungsortes, wenn man in diesem Zusammenhang von Glück überhaupt reden möchte.